Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute am vierten Sonntag nach Trinitatis. Wann wurde euch das letzte Mal geholfen? Oder anders gesagt, wann habt ihr das letzte Mal irgendjemandem geholfen? Zurzeit kann man ja das Gefühl haben, dass wir in einer verrohenden Gesellschaft leben und da die Hilfe oftmals zu kurz kommt. Aber wir sind speziell heute und für die kommende Woche aufgefordert, anderen zu helfen, anderen Last zu nehmen. Wie der Spruch für den heutigen Sonntag lautet aus Galater 6, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich wünsche es uns, dass wir sehen, wo wir helfen können und das dann auch tun, soweit es in unserer Kraft steht. Und ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Und manchmal kommen solche Situationen, wo man gar nicht lange überlegen muss, sondern wo man einfach beispringen muss und helfen muss. Es ist gut, dass das geschieht. Lasst uns miteinander beten. Du, Vater, du bist die Kraft unseres Lebens. Aus dem Himmel hast du dich uns zugewandt, auch dort, wo wir uns voneinander und von dir abgewandt haben. Wir bitten dich, Herr, um deine Barmherzigkeit. Befähige uns, dass wir uns selbst annehmen können mit unseren Gaben und mit unseren Schwächen. Und gib uns die Gelassenheit, auch den anderen, den Freund, den Fremden, mit seinen Leistungen und mit seinen Fehlern anzunehmen. Wir empfangen die Liebe Jesu. Gib uns die Freiheit, sie auch weiterzugeben. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Thank you.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 6. Kapitel. Jesus sprach: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch messen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Ja, wenn ein Blinder einen Blinden führt, das geht nicht so richtig gut. Mit den Konfirmanden versuche ich das manchmal, nicht mit jeder Gruppe, aber manchmal, dass man eben zwei Leuten die Augen verbindet und dann soll der eine den anderen führen. Für die, die außen rum sitzen, ist das immer ein großer Spaß, weil es geht ja auf jeden Fall schief. Also das geht nicht. Aber wenn ein Glaubender einem anderen den Weg zum Glauben zeigen soll, das geht. Und das tun wir hier im Gottesdienst, unter anderem. Lasst uns gemeinsam glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Danke. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Brüder Josefs fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war. Und sie sprachen: Josef, könnte uns Gram sein
und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin, fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Lasst uns in der Stille beten. So hilf, Herr, dass wir uns nicht fürchten, sondern deine Gnade und Barmherzigkeit erfahren. Heute. Dir sei Lob und Preis. Amen. Fürchtet euch nicht. Es gibt viele Gründe, warum man sich fürchten kann. Und manche fürchten sich ja auch. Vor der Konfirmandenprüfung. Wir haben seit 8 Jahren in Sosa keine Konfirmandenprüfung mehr gemacht. Machen wir nicht. Aber die Konfirmanden fürchten sich immer noch davor. Haben immer Angst, es käme doch noch einer. Nein, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? So fragt Josef seine Brüder. Der Josef ist uns vertraut, die Figur, die Geschichte. Der Josef, der als Kind von seinen Brüdern verachtet, gehasst, sogar von ihnen mit dem Tode bedroht wird. Kaum abenteuerlicher könnte eine Geschichte sein. Und viele haben in der Literaturgeschichte dieses Motiv, diese Geschichte aufgenommen und haben daraus Romane geschrieben. Jetzt, nach vielen Jahren, stehen die Brüder wieder vor Josef. Josef ist inzwischen der zweite Mann in Ägypten. Nur der Pharao ist noch über ihm. Aber wichtiger, seine Brüder, die stehen jetzt vor ihm und sie stehen unter ihm, voller Angst, ohne den Schutz des Vaters, der gestorben ist. Und sie fürchten ihren kleinen Bruder da oben. Sie fürchten die Rache des Josefs für all ihre Bosheiten und Bösartigkeiten, die sie ihm entgegengebracht haben, als er noch klein war und jedenfalls nicht in der Lage war, sich gegen sie, die großen Brüder, zu wehren. Es gibt so eine kurze, hübsche, anekdotenhafte Szene, kennen Sie vielleicht. Die spielt sich zwischen Vater und Sohn ab. Die sitzen am Abendtisch und der Junior hat sich daneben benommen. Der Vater schickt ihn ohne Abendessen auf sein Zimmer. Und der Sohn soll gesagt haben, ich gehe, Papa. Aber warte nur, wenn ich mal groß bin und du mal klein, dann mache ich das auch so. So ungefähr müssen die Brüder von Josef sich das auch gedacht haben. Die Machtverhältnisse haben sich gedreht. Der Kleine, mit dem sie einst hatten machen können, was sie wollten, Der ist inzwischen zu einem der größten Machthaber der damals bekannten Welt geworden. Jetzt ist Josef groß und seine Brüder ganz klein. Jetzt kann er mit ihnen machen, was er will. Aber Josef tut nicht, was seine Brüder erwarten. Fürchtet euch nicht, sagt er. Stehe ich denn an Gottes statt? Im Laufe der Jahre habe ich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen gesprochen, höre vieles von Familienstreitigkeiten, von Nachbarschaftsstreitigkeiten. Geschwister streiten eigentlich immer. Es gibt ganz selten mal, dass ich höre, dass Geschwister ganz freundlich und lieb miteinander sind. Streiten gehört bei Geschwistern einfach dazu. Es gibt Dinge, über die es durchaus wichtig ist, dass wir streiten. Ich glaube zum Beispiel, dass dringend Eltern mit ihren Kindern streiten müssen und Kinder mit ihren Eltern streiten müssen. Ich glaube das, weil ich denke, dass Kinder lernen müssen, wie man richtig streitet, und zwar am besten mit ihren Eltern. Dafür sind die Eltern da, dass sie ihren Kindern das beibringen. Wie geht denn das in einer guten Art und Weise? Kinder müssen eine Streitkultur entwickeln, damit sie so streiten können, dass beide Streitparteien am Ende eben immer noch leben können. Und wenn es eine gute Streitkultur ist, können sie sogar miteinander leben. Geschwister streiten sich ums Erbe. Die meisten Familienstreitigkeiten, die wir haben, sind Erbstreitigkeiten. Und an denen zeigt sich, ob jemand tatsächlich gelernt hat, zu streiten. Denn auch beim Erbe ist es wichtig, dass wir so streiten, dass jeder nicht nur das eigene Recht, sondern auch das Recht des anderen im Blick hat. Wir müssen so miteinander streiten, dass die nächste Familienfeier, wo wir uns wieder begegnen, immer noch gelingen kann. Und hoffentlich ist es nicht nur die jeweils nächste Beerdigung, weil wir uns ansonsten nicht mehr begegnen wollen. Nachbarn müssen sich manchmal streiten über den Apfelbaum, der über den Zaun wächst, oder über den Rauch, der beim Grillen vom Nachbargrundstück zu mir herüberzieht. Ganz furchtbar. Wenn denn so die Bratwurst in die Nase steigt. Und das Dumme ist aber, dass zwischen der Bratwurst und mir ein Zaun ist. Die wird da drüben gegrillt. Und bei mir kommt nur der Duft an. Das ist doch furchtbar. Schön wär's, wenn wir auch mit den Nachbarn in einer Art und Weise streiten könnten, dass der uns beim nächsten Grillen vielleicht sogar in seinen Garten einlädt. Und dann ist kein Zaun mehr zwischen mir und der Bratwurst. Oder ich ihn einlade und ihm eine von meinen Würsten anbiete. Also, dass man miteinander ein Bier trinken kann, auch nach dem Streit. Schwierig wird es immer dann, wenn sich in einem Streit einer als Richter über den anderen aufschwingt. Dann wird es schwierig. Ich entscheide, was hier richtig ist. Josef hätte allen Grund und hätte auch alle Möglichkeiten gehabt, sich als Richter über seine Brüder zu erheben. Der Mordanschlag, den er als Jugendlicher nur knapp überlebt hatte, die Bitterkeit, die er fern vom Elternhaus erlebt hat, von den eigenen Brüdern in die Sklaverei verkauft. All das hat sicher gereicht, um sein Recht auf Rache ausreichend zu begründen. Welcher seiner Zeitgenossen hätte denn seinen Zorn nicht verstanden? Selbst die Brüder wissen, dass Josef alles Recht, und zwar alles moralische und auch alles juristische Recht hat, sich jetzt als Richter über sie zu erheben. Aber der Josef hat eine andere Perspektive auf sein Leben gewonnen. Was seine Brüder ihm angetan haben, das hat wehgetan. Tut vielleicht auch immer noch weh. Selbst nach so vielen Jahren. Aber das ist eben nicht das Einzige. Und es ist vor allem nicht das Entscheidende, das sein Leben bestimmt hat. Trotz der schlimmen Erfahrungen oder gerade deswegen hat Josef von Jugend auf sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Auf diesen Glauben, den er im Elternhaus kennengelernt hat, und auf diesen Gott, dem er durch alle seine Nöte hindurch die Treue gehalten hat. Und nun, da seine Brüder vor ihm knien, kann er sehen, dass ihre Bosheit eben nur eine Seite seines Lebens ist. Das Entscheidende hat Gott in seinem Leben getan. Gott hat das Böse, das die Brüder dem Josef getan haben, in Gutes verwandelt. Den Fluch, den seine Brüder ihm an den Hals gewünscht haben, den hat Gott in Segen verwandelt. Die Jahre des Vertrauens auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs haben dem Josef eine Perspektive eröffnet, die so vielen Menschen zu seiner Zeit und auch zu unserer Zeit und in unserem Lande fehlt. So viele sehen eben nur den Hass, sehen nur den Streit, sehen nur ihr eigenes Recht und sehen nur die Schuld des anderen. Josef hat einen Blick gewonnen, der sehen kann, was Gott selbst in schwieriger Ausgangslage aus dem Leben eines Menschen machen kann. Was Gott tun kann, wenn ein Mensch auf Gottes Treue vertraut. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dazu braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. So hat es Dietrich Bonhoeffer geschrieben in seiner Gefängniszelle. Josef hat auf seine Rache verzichtet. Er hat begriffen, dass er den Segen Gottes nicht zur Rache missbrauchen darf. Im Gegenteil, fürchtet euch nicht, sagt er seinen Brüdern. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstet sie und er redet freundlich mit ihnen. Josef ist ein Mann mit einer unerhörten Freiheit. Einer Freiheit, die in der Lage ist, den Segen selbst dort und mit denen zu teilen, die schuld sind am großen Leid seines Lebens. Das ist für manchen unbegreiflich. Und mancher überlegt, dass es das doch gar nicht geben kann. Mancher empfindet die Figur des Josef als eine idealtypische, als eine völlig überzeugnete, als eine, die es doch in dieser Welt gar nicht geben kann, weil die Welt eben ganz anders aussieht. Weil diese Haltung des Josef in dieser Welt so fremd wirkt. Da mag ja manches Wahre dran sein. Die Haltung des Josef ist fremd und unwirklich. Aber sie ist nicht unmöglich. Sie erwächst aus einem Herzen, das sein Vertrauen nicht auf Menschen, sondern allein auf Gott setzt. Gott allein kann unseren Blick frei machen, das zu sehen, was er an Gutem in unserem Leben tut. Wer für die Rache lebt, der kann das Gute nicht sehen und sieht eben nur das Böse, das Furchtbare, das ihm angetan wurde. Er ist blind für das, was Gott dennoch Gutes getan hat. Gott verhindert das Böse nicht. Hat es auch bei Josef nicht getan. Was die Brüder vorhatten, das hat Gott geschehen lassen. Aber der Josef kann sehen, dass Gott nicht tatenlos daneben gestanden hat. Gott verhindert das Böse nicht, aber er verwandelt das Böse in Gutes. Und er sucht Menschen, die sich von ihm dieses Gute zeigen lassen wollen. Menschen, die sich von Gott selbst verwandeln lassen wollen und dazu bereit sind. Es passiert mir immer wieder, manchmal kommt jemand und sagt, ach, Herr Pfarrer, die Predigt war ja gut. Das hätte mein Nachbar hören sollen. Ja, eben nicht der Nachbar. Die Predigt war dann offensichtlich doch nicht so gut. Nein, Gott sucht Menschen, die sich selber verwandeln lassen wollen, so dass sie dem Bösen eben nicht mehr mit Bösem, sondern mit Segen begegnen. Gott sei Dank. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.
Das Dankopfer, das wir heute erbeten, ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Wir sind ja mit der Sanierung fast durch, aber noch nicht ganz durch. Fehlt immer noch ein bisschen was. Aber dass die Lampen hier neu sind, das tut schon gut. Also für die eigene Gemeinde. Und wir haben hinten vor dem Ausgang rechts einen hölzernen Kasten. Wer eine Orgel schon mal von innen gesehen hat, der weiß, dass solche Kästen in der Orgel hängen. Das ist nämlich eine Orgelpfeife, also eine nachgebaute natürlich. Na? Also die macht Musik. Die da hinten macht keine Musik, es sei denn, sie stecken ein paar Geldstücke rein, dann macht die auch Musik. Die ist natürlich für die Orgelsanierung bestimmt. Wir haben den Bauantrag gestellt, wir haben die Förderanträge gestellt und gehen tatsächlich jetzt zügig auch an die Orgelsanierung heran. Müssen mal gucken, wie die Firmen, die die Angebote abgegeben haben, wie die denn dann in der Lage sind, das auch durchzuführen. Also da gibt's noch ein bisschen was. Ich hätte mir auch mal ein paar Monate ohne Bauen gut vorstellen können, aber manchmal ist es eben notwendig, dass man das tut. Also auch das Ihre Liebe herzlich anbefohlen. Wir laden ein zum Kindergottesdienst heute um 11 Uhr. Christenlehre, Konfirmandenunterricht finden wieder ganz wie gewohnt statt. Morgen findet auch wieder die junge Gemeinde statt. Die Mitarbeiter haben letzten Montag zusammengesessen und ein bisschen geplant und geguckt, wie es jetzt wieder starten kann. Also ab morgen 18 Uhr trifft sich die junge Gemeinde wieder und morgen zum Start im Pfarrgarten, denn die wollen grillen. Was ja sehr schön ist, dass es im Pfarrgarten passiert und nicht beim Machter nebenan hinterm Zaun, sondern da habe ich eine Chance, vielleicht kriege ich ja auch eine halbe Wurst ab. Also, wenn Sie Jugendliche kennen, wissen, mit ihnen Umgang haben, laden Sie sie herzlich ein. Morgen 18 Uhr geht's wieder los. Am Mittwoch starten wir auch wieder mit der Bibelstunde. 19.30 Uhr im Pfarrhaus. Auch da werden wir gucken, wie wir jetzt weitergehen können. Und am Donnerstag um 19 Uhr ist Kirchenvorstand. Und nächsten Sonntag gibt's wieder zwei Gottesdienste. Wir überlegen immer mal, wie denn das ist mit Liturgie, ob wir wieder Liturgie einbauen können. Wir werden sicher irgendwann auch mal überlegen, ob wir wieder von den zwei Gottesdiensten auf einen gehen können. Aber noch sind wir nicht ganz so weit. 9 und 10 Uhr, also nächsten Sonntag Gottesdienst. Der 10 Uhr Gottesdienst ist ein Taufgottesdienst. Da haben wir eine Taufe mit dabei. Und um 11 Uhr Kindergottesdienst und Lämmergruppe, die fängt dann auch wieder an und die freuen sich. Der Wochenspruch, wir haben ihn schon gehört, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Herr, du Gott des Friedens und der Gerechtigkeit, wir wissen es, in dieser Welt ist das Böse noch nicht besiegt. Darum beten wir und bitten dich, dass du das Böse überwindest in der Welt und in uns. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die in der Lage sind, Gutes zu tun. Herr, lass gute Vorsätze nicht ohne Taten bleiben. Komm uns mit deiner Kraft zu Hilfe. Gib, dass nicht Trägheit die Gelegenheiten verstreichen lässt. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die Böses getan haben. Hilf, dass sie loskommen von dem, was sie an ihre Taten bindet. Lass sie ihre Schuld erkennen. Und erweise deine befreiende Macht in der Vergebung. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Und wir bitten dich für alle, die dem Bösen zum Opfer gefallen sind. Hilf ihnen. Hilf ihnen, Angst und Misstrauen zu überwinden. Heile ihre Verletzungen. Und führe du uns alle zur Versöhnung. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche. Jesus hat gesagt, wir brauchen Wasser des Lebens. Trinken Sie reichlich davon in dieser Woche. Es ist warm. Gott befohlen.